Breitband Topic.
Das Internet ist ja in Japan ganz gut ausgebaut. Es ist billig und Breitband nicht zu haben, sowohl mobil als auch im Festnetz. Und auch die Blogosphäre dort soll sehr lebendig sein. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass 73% der Japaner wirklich Blogs lesen. Zum Vergleich, dieselbe Untersuchung sagt, 27% der Amerikaner lesen in den USA Blogs. Also wirklich eine lebendige Blogosphäre offensichtlich. In Deutschland hat das Internet ja zuletzt sein Protestpotenzial immer öfter bewiesen, Stichwort Gutenberg und andere Fälle. Aber wie ist das jetzt in Japan? Miese Informationspolitik und Intransparenz im Angesicht einer nuklearen Katastrophe böten ja genug Anlass für Aktivisten. Viele Worte, wenig Aktion, Internet auf Japanisch, wie sich die Katastrophe im japanischen Internet spiegelt. Das ist unser Schwerpunkt heute und eine Einführung ins Thema jetzt von Andreas Noll.
Ob Videoaufnahmen in einem Supermarkt während des Erdbebens? Oder Bilder von einer meterhohen Flutwelle, die ein japanisches Dorf in ein Trümmerfeld verwandelt? Der 11. März 2011 ist im Internet wohl so authentisch dokumentiert wie keine andere Naturkatastrophe. Nachrichten gibt es auf Twitter und Facebook. Bilder und Töne zur Katastrophe auf den Videoplattformen. Zum Beispiel den Film des US-Amerikaners Ronin Dave. Er hat kurz nach dem Beben Alltagsszenen in Tokio gefilmt.
Today, I just went out about an hour ago. It was a bit sobering to see at my local supermarket or Don Quixote a lot of people panic shopping.
Verarbeitung des Erlebten ist das eine, die praktische Katastrophenhilfe das andere. Twitter- und Facebook-Statusmeldungen sind wichtige Hilfsmittel bei der Vermisstensuche. Zudem versorgt das Netz die User mit einem nie nachlassenden Infostrom. Auf einer speziellen Internetseite haben japanische Aktivisten die Live-Bilder mehrerer Fernsehprogramme in Broadcast-Fenstern nebeneinander montiert. Daneben leuchtet die offenbar ebenfalls live übertragende Displayanzeige eines Geigerzählers in Tokio. So unvorstellbar das Ausmaß der Katastrophe immer noch ist, so vielfältig sind die Reaktionen im Netz.
Hello everyone, this is Katz from Yokoso News. Yokoso News is the online website.
Der Ein-Mann-Internet-TV-Sender Yokoso News des japanischen Journalisten Katsuo Ino hat inzwischen weltweit Bekanntheit erreicht. Bis zur völligen Erschöpfung berichtet der Absolvent einer US-Universität jeden Tag über die Katastrophe. Er verfolgt Internetforen, Fernsehbilder, übersetzt japanische Nachrichten ins Englische und bindet User ins Programm ein.
To introduce Japan in English so that you can understand Japan more.
Und auch die offiziellen Stellen suchen eine engere Anbindung ans Netz. Zumindest aus den weiter vom Unglückskraftwerk Fukushima entfernten Provinzen übermitteln die Behörden regelmäßig Strahlenwerte. Betreiber TEPCO hat seit Donnerstag auch einen Twitter-Account, mit dem er die Bevölkerung mit Infohäppchen versorgt. Kritische Töne sind aus der japanischen Internet-Community bislang aber kaum zu hören. Das Netz konnte, zumindest ist das der Eindruck, die intransparente Informationspolitik der Regierung und der AKW-Betreiber nicht aufbrechen. Doch wie kommunizieren die Japaner im Internet? Wie politisch, wie transparent ist das Netz?
Ja, und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Martin Kölling. Er ist Korrespondent der Financial Times Deutschland in Japan. Und wir haben Herrn Kölling per Skype erreicht in Kyoto. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie denn eigentlich der Status der technischen Infrastruktur in Japan ist. Also welche Dienste funktionieren und welche nicht.
Das kommt darauf an, wo man sich befindet. Gleich nach dem Erdbeben zum Beispiel hat in Tokio das Handynetz kaum noch funktioniert. Es war überlastet. Aber wer eben Smartphones hatte und dann in der Reichweite eines WLAN-Spots war, konnte zum Beispiel mit Skype telefonieren. In den ganz schwer vom Erdbeben getroffenen Gebieten gibt es bis heute in einigen Stellen kein Telefon und auch kein Handy. Sehr viele Handymasten sind zerstört worden. In anderen Städten allerdings wurde die Infrastruktur schon nach 2 Tagen wiederhergestellt. Zum Beispiel in der Stadt Fukushima, die jetzt vom Atomkraftwerk bedroht wird. Da habe ich gehört, dass eben die Menschen dort mit ihren Kindern in Tokio nach 2 Tagen wieder skypen konnten.
Das heißt, das Internet an sich, die Backbones und die Festnetzleitungen, die Landleitungen, die haben eigentlich funktioniert und funktionieren heute auch.
Soweit ich weiß, in vielen Bereichen schon, aber ich war nicht in diesen sehr starken Katastrophengebieten. Da kann ich jetzt nicht genau zu sagen, was dort noch funktioniert. Was natürlich häufig immer noch funktioniert hat, sind normale Kupferleitungen. Das ist in der Krise immer noch ein sehr wichtiger Punkt. Wir zum Beispiel im Foreign Correspondence Club haben extra darauf geachtet, dass wir immer noch alte Münztelefone haben, die auch zum Beispiel bei Stromausfall noch funktionieren, solange die Telefonleitung nicht gerissen ist.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist die digitale Kommunikation aber häufig überall möglich gewesen, wenn auch mit Unterbrechung, und wird jetzt immer besser. Wie nutzen denn die Japaner diese digitalen Kommunikationsmittel wie Twitter, Facebook oder sowas wie die japanische Facebook-Variante Mixi? In Deutschland hat es ja zuletzt bei Gutenberg dann doch sehr viel politischen Protest gegeben und auch wirklich das Netz hat da wirklich auch wohl Einfluss ausgeübt. Jetzt gibt es in Japan Erdbeben, Tsunami, eine sehr vage Informationspolitik, also genug Anlass, politisch sich auszutauschen, zu organisieren. Wie machen die Japaner das?
Das Netz ist relativ unpolitisch. Das spiegelt die Gesellschaft wieder. Die Gesellschaft ist auch unpolitisch. Das Netz wird genutzt zum Smalltalk, zur Information über eigene Hobbys, als besseres Tagebuch. Es werden Produkte vorgestellt in aller Regel. Politische Informationen spielen keine große Rolle in den japanischen Blogs oder in den japanischen sozialen Netzwerken. Wir reden jetzt von den sozusagen angesehenen Netzwerken. Wir können da vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt auch ein Bulletin Board, das sozusagen eine Brutstätte für Gerüchte und auch politische Diskussionen ist. Aber da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Generell kann man sagen, dass Japaner sehr eifrige Nutzer von sozialen Netzwerken sind. Und zwar, wie Sie sagten, von Mixi. Facebook hingegen hat gegen Mixi in Japan bisher keine Chance gehabt. Das liegt an einem Grund. Bei Facebook muss man sich im Prinzip unter dem eigenen Namen anmelden. Bei Mixi kann man sich unter Fantasienamen anmelden. Und Japaner bevorzugen es, zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht unter eigenem Namen aufzutreten.
Jetzt haben Sie in einem Artikel geschrieben, dass Japan ja ein sehr blogreiches Land ist. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es dort sehr viele Blogs. Das klang eben auch durch. Sie bloggen sehr intensiv, nutzen soziale Netzwerke sehr intensiv. Allerdings eher für ja privaten Austausch, meist nicht unter Klarnamen, meist sehr unpolitisch. Was sind die Gründe dafür, die kulturellen Gründe?
Zum einen steht dahinter die Angst, dass der Nagel, der heraussteht, wieder reingeklopft wird. Das ist eine Angst, die anscheinend vielen Menschen sozusagen über ihre Erziehung beigebracht worden ist. Man drückt sich nicht so gerne unter eigenem Namen politisch aus. Also wir können jetzt vielleicht auf das Bulletin Board Nichannel zu sprechen kommen, das ich vorhin erwähnt habe.
Ja.
Dieses Bulletin Board hat die meisten Einträge in ganz Japan. 2007 waren es schon 2,5 Millionen Stück pro Tag. Dort wird diskutiert, was das Zeug hält. Da gibt es keine Grenzen. Dort werden Gerüchte gestreut, da wird richtig informiert, richtig diskutiert, aber unter einer Bedingung. Alle Diskutanten, alle Beiträge sind völlig anonym. Das heißt, es kann sich nicht mal sozusagen ein anonymer Blogger durch eben einen Fantasienamen sozusagen eine Marke erschaffen. Das ist das System dieses Bulletin Boards, Nichannel. Der Gründer dieses Boards hat gesagt, nur mit völliger Anonymität kann ich die Japaner für eine politische Diskussion gewinnen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Der einzige Nachteil ist, dass dieses Bulletin Board Nichannel in der Gesellschaft nicht gut angesehen wird, weil es der Tummelplatz der Rechtsextremen ist, der Rechten und der Spinner, die aus gesellschaftlicher Sicht, aus der Mainstream-Sicht als Spinner gelten.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Faktor sei so diese Angst, der Nagel guckt raus und wird der Erste sein, der wieder reingehämmert wird. Und diese Angst, sich mit Namen zu bekennen und dann die Flucht, nenne ich es mal, in die Anonymität. Ist denn das politische Interesse und die Aufregung an sich da und äußert sich nur nicht in diesen Medien oder ist die generell nicht da und regt sich da niemand auf?
Es wird schon diskutiert und man regt sich auf, aber das setzt sich nicht in Aktion um. Es setzt sich auch nicht in gezielten politischen Dialog um. Japan war aber nicht immer so. Japan hatte auch seine Rote Armee, Japan hatte auch seine Massendemonstrationen in den 60er und 70er Jahren. Aber im Gegensatz zu Deutschland hat der Staat es geschafft, den Menschen das Demonstrieren abzugewöhnen.
Jetzt hat Twitter zum Beispiel 10 Millionen Nutzer in Japan. Bei Twitter ist man nicht wie bei Facebook gehalten, sich mit Klarnamen anzumelden, sondern kann sich irgendwelche Namen geben. Bewirkt das eine Änderung?
Es könnte eine Veränderung bewirken. Ich habe mit dem Vertreter von Twitter Japan darüber gesprochen, genau über dieses Thema. Und er meint, dass die Japaner sich erstmals durch Twitter angewöhnen, zu einer breiten Öffentlichkeit persönlich zu sprechen. Die sozialen Netzwerke sind ja immer freundschaftsgebunden. Da spricht man im Prinzip nur zu einem kleinen Kreis seiner Freunde. Bei Twitter hingegen hat man Follower und die wählt man sich ja nicht selber aus, die wählen einen aus. Und zu denen spricht man dann. Das ist der große Unterschied und das könnte einen Gewöhnungseffekt auslösen. Allerdings wird Japan dadurch noch lange nicht zu einer politischen Gesellschaft oder zu einer Gesellschaft, wo der Einzelne versucht, sozusagen ganz viele zu erreichen, um seinen eigenen Status zu erhöhen.
In den westlichen Industrieländern hat ja das Internet und speziell diese Kommunikationsmedien dazu geführt, dass es so eine Art Hinterfragung, Relativierung des Expertentums gegeben hat. Also nicht mehr nur Politiker und Wirtschaftsbosse und Professoren sind legitimiert, in der Öffentlichkeit als Experten aufzutreten, sondern immer mehr auch, sagen wir mal, Leute, die sich im Internet Meriten und Kompetenz erworben und bewiesen haben. Wie ist das in Japan?
In Japan spielt das auch eine Rolle, und zwar vor allen Dingen im Marketing. Firmen nutzen zum Beispiel einflussreiche Blogger über Mode, um Produkte zu lancieren. In dem Bereich spielt das schon eine Rolle. Im Expertenwissen eher weniger. Wo es aber jetzt eine Rolle spielt, das Internet auch, vor allen Dingen Mixi und die sozialen Netzwerke, ist in der Information über Radioaktivität, über einen GAU. Die Menschen fühlen sich nicht richtig informiert. Sie haben bisher nie große Informationen erhalten, was bei einem Unfall in Atomkraftwerken passieren kann.
Und woher kommen jetzt diese Informationen? Also wenn sich die Japaner jetzt im Internet informieren über die größeren Zusammenhänge, was ist Radioaktivität, welche Gefahren drohen da, stammt das von offiziellen Seiten oder stammt das, sagen wir mal, aus Blogs, die dann ja technisch bedingt auch sofort wieder eine Kommunikationsmöglichkeit bieten würden, also über Kommentare nachzufragen? Oder ist es allein diese Einbahnstraße, da gibt es jetzt vielleicht ein paar Informationen auf Webseiten von Ministerien?
Nee, das ist, bei Mixi läuft das eben in der Gruppe. Man sucht gemeinsam, tauscht dann Informationen aus und versucht herauszufinden, was denn vielleicht das Relevante und wirklich Wichtige ist. Das braucht natürlich seine Zeit, weil es eben in dieser Frage keine Meinungsmacher gibt. Besonders in der Atomfrage steht die öffentliche Diskussion halt ganz am Anfang.
Welche Rolle spielen denn NGOs in Japan, also speziell jetzt in dieser Atomfrage, WikiLeaks, so alternative Publikationsplattformen?
NGOs spielen in Japan eine kleine Rolle. Es gibt eine gute Anti-Atomkraftsgruppe. Die ist sehr klein, sehr professionell, sehr hoch angesehen. Die Information, die diese Gruppe liefert, ist sehr verlässlich. Aber sie sind bisher in Japan fast unbekannt. Wir hatten jetzt im Foreign Correspondence Club eben diese Anti-Atomkraftsgruppe mehrere Tage hintereinander mit Pressekonferenzen gehabt, weil diese Gruppe es geschafft hat, inzwischen zwei Ingenieure von Toshiba zur Mitarbeit zu gewinnen. Diese Ingenieure waren zuständig für die Entwicklung von diesem Reaktortyp zum Beispiel, der jetzt in Fukushima die großen Sorgen bereitet, kurz vor dem GAU steht. Und diese beiden Ingenieure haben erstmals öffentlich als Industrieinsider vor einem zweiten Tschernobyl gewarnt. Diese Gruppe hat wirklich durch ihre Professionalität eine große Bedeutung, aber eben nur eine kleine Reichweite, weil Bürgergruppen in Japan grundsätzlich nicht als verlässliches Informationsmedium gelten. Zum Beispiel dieses Bulletin Board News Channel, da gibt es auch sehr viele Informationen und auch teilweise sehr gute Geschichten. Aber sie spielen in der öffentlichen Diskussion keine Rolle, weil erstens die Medien sie ignorieren, zweitens die Politik sie ignoriert. Und drittens eben die Gesellschaft sagt, das ist nur eine heiße Gerüchteküche, damit wollen wir uns gar nicht erst befassen.
Martin Kölling, Korrespondent der Financial Times Deutschland per Skype aus Japan. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet.